Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Andreas Zemisch. Herzlich willkommen heute an Harald Heuss. Lieber Harald, wir werden in weiterer Folge per Du sein im Lauf des Gespräches. Und ich lade dich jetzt erst einmal herzlich ein, dich selber vorzustellen, was du mit uns teilen willst. Vielleicht, woher kommst du, wo lebst du, wer bist du?
Ja, zunächst vielen Dank, lieber Andreas, für die Einladung. Vielen Dank auch an die Gruppe für die Einladung. Mein Name ist Harald Heuss und ich komme aus Grammerstetten. Das ist nicht so weit weg von Linz. Bin Taucher, bin Unterwasserfotograf, bin auch Spezialreiseveranstalter. Nicht nur im Bereich Wassersport, sondern auch zum Thema Weinreisen. Und möchte in den nächsten Minuten einiges von mir erzählen, beziehungsweise den Hörern ein bisschen was Gutes tun.
Ja, dann greife den Ball auf, Harald, mit dem bisschen was Gutes tun. Das habe ich auch vor. Und gemeinsam mit dir zunächst einmal meine erste Frage, die mich umtreibt. Kannst du dich nur an den ersten Moment erinnern, wo du tauchen gegangen bist? Wie wird man denn Taucher? Bist du mit 4 Jahren irgendwo ins Wasser geworfen worden und hast überleben müssen? Oder wie kommt man zum Tauchen, Harald?
Definitiv kann ich mich an den ersten Moment sehr, sehr gut erinnern. Und ich war schon relativ alt damals. Es war 1992. Es war im Juni 1992, als ich auf den Malediven, damals mit meiner mittlerweile Ex-Frau, damals eben noch verheiratet, auf den Malediven war, auf der Insel Coredo. Und das ist halt so, auf den Malediven macht man halt etwas, das heißt Honeymoon, Segeln oder Tauchen. Obwohl es so quasi eine Hochzeitsreise war, habe ich mich damals fürs Tauchen entschieden, was letztendlich auch wahrscheinlich der Grund war für meine Scheidung. Letztendlich habe ich mich fürs Tauchen entschieden und es war genau im Juni, wo ich dort meinen ersten Tauchgang gemacht habe und da zum ersten Mal mit einer Maske, aber vor allem auch mit einer Tauchflasche ins Wasser gegangen bin und vom ersten Moment, von der ersten Sekunde an fasziniert war. So fasziniert war, dass ich dort dann auch gleich die Tauchausbildung gemacht habe, den sogenannten Open Water. Open Water Schein, den Grundschein, den es im Tauchen gibt bei Paddy. Und im Anschluss darauf dann gleich den Advanced Open Water. Und ich habe mir sogar noch sofort gleich dort auf der Insel eine kleine Motomarin-Kamera gekauft, weil mir damals schon 1992 wichtig war, das festzuhalten, was ich da einfach unter Wasser entdeckt habe.
Aha. Ist denn beim Tauchen, ich selber bin da kann ich nicht mitsprechen, wenn ich unter Wasser bin, dann höre ich durchaus meinen Atem und meine Ohren irgendwie. Ist das so oder ist komplette Stille unter Wasser?
Grundsätzlich ist es sehr ruhig im Wasser, das stimmt. Und man hört wirklich die eigene Atmung. Man hört die Luftblasen. Unter Tauchern gibt es ja auch den Spruch, don't leave nothing than bubbles. Also nichts, okay. Also Luftblasen so quasi unter Wasser zu hinterlassen. So ist es auch. Besonders toll wird die Geschichte aber dann, wenn man schon die Tierstimmen auch vernimmt. Und war beispielsweise, so wie ich beispielsweise mit der Buckelwalen schon erleben durfte, wo man den Gesang der sogenannten Escorts, der Männchen, dann auch wahrnimmt im Wasser, dieses Brummen wahrnimmt im Wasser, diese Schallwellen, die sich quasi auf deinen ganzen Körper übertragen. Das sind tiefe, teilweise hohe, teilweise tiefe Töne oder Klicklaute von Pottwalen, Klicklaute von Orcas, von den sogenannten Killerwalen, von den Schwarz-Weißen. Sie sind dann schon faszinierende Geschichten. Und umso mehr man dann ein bisschen mit der Sache in Verbindung tritt oder hineinhört ins Wasser, kann man sogar von einem Knurrhahn, das ist so ein kleiner Fisch, mein kleiner bis mittlerer Fisch, der sowohl im Mittelmeer vorkommen kann, aber also im Indopazifik vorkommen kann, kann man sogar dieses Knarren und Grunzen hören. Es gibt auch Grunzerfische. Das heißt im Endeffekt Glittfische, die Töne von sich geben. Die nimmt man erst später wahr, wenn man dann schon ein bisschen länger drinnen ist.
Kannst du, Harald, verstehst du diese Tiere, wenn du sagst, Buckelwale oder dieses Knurren oder Klicken, kannst du schon übersetzen, weil das immer wieder das Gleiche ist und du sagst, ui, der ist jetzt vielleicht gut aufgelegt oder dem schwimme ich am besten nicht noch? Oder?
Also ich kann noch nicht Walisch, ich bin noch immer in der Ausbildung. Walisch können wäre eine coole Geschichte, selbst mit diesen Hydrofonen, mit diesen im Wasser versenkten Mikrofonen kann man nur deuten, was Wale so wirklich kommunizieren möchten. Wale sind grundsätzlich überhaupt nicht aggressiv. Es ist ja so, wenn ich ins Wasser gehe, zu den Walen reingehe, dann ist es ja so, dass ich immer darauf warte, was das Tier macht und ob es auf mich zukommt. Wir schwimmen den Walen nie nach, wir gehen nie offensiv auf die Wale zu, sondern wir lassen die Tiere entscheiden und wenn dann die Tiere auf dich zukommen, wird es wirklich spannend. Und umso mehr du Teil der Natur bist, desto mehr hast du auch Kontakt, so spannend es ist, desto mehr hast du spannenden Kontakt mit der Natur.
Wann ich mich jetzt richtig erinnere, hast du gesagt 1992, also sind es auf jeden Fall, ich Rechenkünstler, auf jeden Fall schon über 20 Jahre. Hast du eine Idee, wie viele Tauchgänge du in deinem Leben schon gemacht hast? Oder zählt man da mit, weil man ohne dies wie ein Logbuch schreiben muss?
Also es war zeitlang so, dass man wirklich mitgezählt hat, beziehungsweise Logbücher schreibt. Das mache ich schon seit, glaube ich, 10, 15 Jahren nimmer. Bin irgendwo bei 7.000 plus. Also 7.000 Tauchgängen, was im Endeffekt auch einer Zeit von ca. 7.000 Stunden ungefähr entspricht. Tauchgänge dauern von 20, 30 Minuten bis hin zu 1,5, 2 Stunden. Es kommt immer auf die Tiefe auf und auf das Gewässer an und vor allem auf die Natur, die man fotografiert. Ob das jetzt in den Canyons von Oberitalien ist, wo es vielleicht nicht so ganz so lang dauern wird, oder ob es auf den Philippinen auf 3, 4, 5 Meter ist, wo man Hairy Frogfish ist oder Nacktschnecken oder ähnliches mehr fotografiert, wo man im warmen Wasser 2 Stunden im Wasser bleiben kann, ohne jetzt Dekokrankheiten oder Dekompressionserscheinungen und ähnliches zu haben. Also es hängt ganz davon ab und dementsprechend hochgerechnet ungefähr werden wir irgendwo bei 7.000 Stunden liegen.
Das ist eine Menge Lebenszeit schon.
Das ist schon eine Lebenszeit, aber mittlerweile rede ich eigentlich schon von über 20, eigentlich schon über 30 Jahre, wenn ich so richtig rechne. Dann kommt da einfach was zusammen.
Ja, Harald, wo findet man dich und für wen bietest du Touren und Reisen an? Ich habe es auf der Webseite gesehen, ja, aber Tauchreisen, sind das Gruppen von 10, 15, 20 Menschen? Bucht man dich auch alleine und sagt, ich will nach Florida, um dort in den Florida Keys zu tauchen? Oder wie läuft es und für wen bietest du Touren an?
Andreas, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Du kennst ja unsere gemeinsame Vergangenheit gewissermaßen auch. Und ich war ja früher lange Zeit im Tourismus in Oberösterreich tätig, auch in führender Funktion. Und wir haben viele Zeit auch miteinander zusammengearbeitet. Aus dieser Zeit heraus hatte ich die Möglichkeit, im Bereich des Wassersports für Oberösterreich zu meinen viele, viele, viele Kontakte zu knüpfen. Ich hatte damals die Möglichkeit, nicht nur mit Medien in Kontakt zu kommen, sondern wirklich auch mit Tauchern, mit Taucherorganisationen und vielen mehr. Und schon damals, in der Zeit, als ich für Oberösterreich noch tätig war, habe ich ja auch für Oberösterreich damals Tauchevents organisiert, Tauchveranstaltungen organisiert, habe somit eine Adressdatenbank mir aufgebaut, privater Natur, wo die Leute mit mir auch privat zu tun haben wollten. Letztendlich ist es diese Gruppe, die auch heute mit mir relativ viel und intensiv unterwegs ist und meine Gruppe an Gästen ist nicht groß. Das ist eine kleine Gruppe, aber es ist eine exklusive Gruppe im Sinne von Exklusivität der Destination. Und zwar Besonderheit der Destination. Es muss nicht immer sauteuer sein, ganz im Gegenteil. Das können auch günstige Reisen sein, aber sie führen halt wohin, wo der Tauchgast nicht weiß, wie er eigentlich hinkommt, ob er da tauchen darf und ich kümmere mich um die Medien und vieles mehr. Und so gesehen habe ich mir da mittlerweile eine Familie geschaffen, mehr oder weniger von einigen hundert Gästen, die immer wieder mit mir zu unterschiedlichen Destinationen fahren. Die Gäste finden mich. Man findet mich natürlich auf den Social-Media-Kanälen wie Facebook, wie Instagram. Ich habe dort überall meine Profile unter Harald Heuss, beziehungsweise meine Seiten unter Harald Heuss. Und wenn es um Veranstaltungen geht, dann gibt es auch dazu beispielsweise zu den Underwater Ice Photo Days eigene Websites und ähnliches mehr.
Das sind alle. Diese Menschen, jetzt hört uns jemand zu, der gehört noch nicht zu diesen 300 Menschen großen Familie. Gibt es denn gewisse Basisvoraussetzungen, um mit dir tauchen zu gehen? Ist es so, jetzt geht's mir mal vom Alter. Wenn ich kleinere, jüngere Kinder habe, die irgendwie 8, 9, 10 Jahre alt sind, können die eigentlich schon mittauchen? Oder ist es vom Mentalen und was ich verstehe an Instruktionen, ist das altersreglementiert und muss man sehr fit sein? Die Hörerinnen sehen die jetzt nicht, du schaust maximal fit aus, aber muss ich als Taucher sehr fit sein, körperlicher?
Viele Fragen, die jetzt viele Antworten brauchen.
Bitte.
Ja. Zum einen, wenn es um die ums Alterslimit geht, quasi, wo ein Taucher mit dem Tauchen beginnt, da gibt's bei den unterschiedlichen Tauchorganisationen unterschiedliche Meinungen dazu.
Mhm.
Im Wesentlichen liegt's an der Physiognomie des wachsenden Körpers, des wachsenden Kindes. Das heißt, sobald sich dort irgendwo Stickstoff, und wir nehmen Stickstoff im Wasser auf, in den Wachstumsfugen einlagern kann, sagt man, man sollte eigentlich noch nicht tauchen gehen.
Mhm.
Jetzt wissen wir alle, dass wir bis 16, 17, 18 durchaus noch wachsen können. Üblicherweise machst du deinen Tauchgrundschein ab dem Alter von 16 oder 18 Jahren. Aber es gibt auch Bubblemaker-Kurse, die beginnen bei 14 Jahren. Ich kann dir noch ein Beispiel bringen. Ich habe mit meinem Sohn den ersten Tauchgang gemacht, da war er genau 5. Und jetzt geht's für mich um die Frequenz.
Mhm.
Der war genau einmal in dem Jahr auf 5 Meter tauchen und dann war er nicht mehr im Wasser.
Mhm.
Wollte natürlich mitgehen, aber die Geschichte war die, dass ich gesagt habe, das ist noch nicht so gesund für dich und ähnliches mehr. Und ich glaube, wenn man das mit den Kindern kommuniziert, ist das auch kein Problem. Wie gesagt, aus physiognomischer, physiologischer Sicht, da würde ich empfehlen, ab 14 Jahren den Tauchkurs zu machen. Die Frage, muss man fit sein? Fitness kann nicht schaden. Eine gewisse Grundkonstitution, eine Grundstatur ist gut. Aber ich habe sehr wohl auch festere Körper bei mir dabei, also festere Menschen mit dabei an Bord, die sich genauso ins Wasser schwingen oder die genauso einmal diese schroffen Abstiege, schroffen Aufgänge zu den Tauchplätzen schaffen. Weil wenn es um Canyons geht, wenn es um Schluchten geht, dann muss ich einmal runter zum Wasser. Und da brauche ich ja gewisse Grundfitness, keine Frage. Denn ich muss ja das Equipment runtertragen und ich muss das Equipment auch wieder rauftragen. Das ist mir auch sehr wichtig, dass die Leute auch wieder rauskommen und dann immer noch happy sind.
Hat sich also das Equipment im Lauf dieser mehr als 30 Jahre absolut verändert oder ist im Grunde genommen das Gleiche geblieben?
Also wenn wir von Equipment-Teilen reden, haben sich da sehr viele Dinge verändert. Selbst bei den Flossen hat sich vieles verändert, bei den Anzügen hat sich vieles verändert. Speziell aber bei Taucheruhren oder Computern hat sich vieles getan. Meine Ausbildung war noch so, dass ich im Zuge der Ausbildung noch mit Tabellen tauchen musste. Da gab es so Plastikkärtchen, Bühlmann-Hahn-Tabellen oder die Paddy-Tauchtabelle, die man quasi unter Wasser auf einem Karabiner am Jacket sich angehängt hat und so rein theoretisch, wenn man unter Wasser dann eine andere Entscheidung getroffen hat, anhand dieser Tabelle dann entscheiden musste, wo ich meine Dekompressionsphase einbauen muss.
Und wie machst du das jetzt? Gibt es so wie ein GPS?
Und mittlerweile hast du eigene Computer, die mittlerweile über Funk mit einer Flasche verbunden sein können, nicht sein müssen, aber auf jeden Fall Rechenmodelle integriert haben, die dir sorgen, mit deinem Alter, mit deiner Fitness, das gibst du alles ein, mit deinem Körpergewicht und ähnliches mehr. Das gibt man alles im Computer vorweg ein. Rechnet dir der Computer automatisch vor, wie lang du auf 40 Meter, wie lang du dann auf 30 Meter, wie lang du auf 20 Meter, auf 10 Meter noch bleiben solltest und langsam mit dem Auftauchen beginnen solltest. Das rechnet dir dein Computer vor. Früher hat man das über Tabellen gemacht.
Oh wow.
Da musstest du dann selber so quasi unter Wasser rechnen oder im besten Fall im Vorhinein schon deinen Tauchgang so berechnen, dass er dann auch wirklich passt.
Aha.
Beim technischen Tauchen machst du es heute immer noch so, dass du, wenn es wirklich tief geht und um Gase geht.
Was ist denn tief für dich?
Alles, was über der Sporttauchertiefe ist, von 40, 42 Meter, ist tief. Eigentlich sagen viele, auch Organisationen mittlerweile bereits, alles, was über 30 Meter ist, Tieftauchen.
Ja?
Es gibt auch eine Tieftauchausbildung in den unterschiedlichen Organisationen. Aber wenn es dann so quasi in den Mischgasbereich geht, das heißt, ich verwende zusätzliche Gase mit dazu, die mir den Sauerstoffanteil quasi reduzieren, weil Sauerstoff ist ja bei einer gewissen Tiefe einfach giftig.
Aha.
Und mit Zusatz unterschiedlicher Gase ist man dann einfach safer, hat aber andere Dekophasen, wenn ich es mehr.
Mhm.
Ist gar nicht meins, das technische Tauchen. Ich bin nach wie vor ein Sporttaucher tief unterwegs und vor allem bin ich eigentlich kaum mehr in tiefen Gewässern unterwegs, außer es gibt irgendwie ein Wrack, was man sich unbedingt anschauen muss.
Aha. Du hast gesagt Sporttaucher. Vorhin hast erwähnt, Events, Unterwasser-Events. Ganz blond gefragt, was stellen wir da drunter vor? Sind das eine Hochzeit unter Wasser oder was ist ein Unterwasser-Event?
Also Unterwasser-Events sind Geschichten, so wie ich beispielsweise in den letzten 20, 25 Jahren sehr oft organisiert habe, sogenanntes Helidiving, mit Hubschrauber in die Berge fliegen, in den Bergen dann einen See finden, in diesem See dann auch tauchen gehen, in einem See zu tauchen, wo noch nie jemand drinnen war. Da kann man natürlich ein bisschen über das Thema Eventisierung sprechen. Faktum ist, dass du, wenn du sowas machen möchtest, eigentlich ganz schön viel Arbeit im Vorfeld dazu hast. Weil es gilt ja auch, das Ganze rechtens abzuwickeln, die Genehmigungen einzuholen, sowohl für die Tauchen, fürs Tauchen einzuholen, sowohl fürs Fliegen einzuholen, für die Anzahl der Gäste einzuholen. Mhm. Du musst extrem viel an Vorarbeit leisten. Auch wenn das eine Form von Inventisierung ist, aber es ist halt eine Maßnahme, die letztendlich bei den Gästen und auch bei den Medien sehr, sehr auch bekannt wurde, letztendlich mir auch geholfen hat in meinem Job. Mhm. Aber mittlerweile geht es viel mehr in Richtung Bergseetauchen und Eventisierung in einem anderen Sinne. Und zwar, es ist die Natur, die eventisiert und nicht mehr der Hubschrauber.
Aha. Dass ich das versuche aufzugliedern. Du hast erzählt von Canyons, du hast erzählt jetzt von einem Bergsee. Also, in Österreich tauchen in Flüssen, in Seen. Dann hast du schon gemacht, oder machst du klarerweise, du hast von den Malediven erzählt. Mhm. Also, genau. Im Ozean, im Meer, gibt es da jetzt Riesenunterschiede oder ist das, was man können muss, immer das Gleiche?
Also im Grunde genommen muss man immer das Gleiche oder sogar dasselbe können. In Fließgewässern ist es halt so, dass du mit Kaltwasser und Kaltwasserströmungen oder in stehenden Seen, wenn es tiefer runtergeht, mit kalten Gewässern, mit dunklen Gewässern dann auch besser umgehen kannst. Ich kann es nur von mir heraus erzählen. Ich habe es ja vorher erwähnt, ich habe meinen ersten Tauchkurs auf den Malediven gemacht. Beide Tauchkurse auf den Malediven gemacht. Bin dann zurückgekommen und habe entschieden, das war es noch nicht. Weil das ist natürlich schön, wenn man bei 25, 30 Grad warmem Wasser mit einer Sicht von 40 Meter Easy Diving macht, so wie wir uns das so urlaubstauchermäßig vorstellen. Wenn du dann bei uns aber in den Hallstätter See reingehst, wo es kalt, wo es finster ist, und das war dann meine zweite Ausbildung. Das heißt, ich habe in Oberösterreich am Hallstätter See und auch am Attersee dann weitere Ausbildungen gemacht, um eben dieses Kaltwassertauchen auch zu lernen. Und das kann ich nur an jeden empfehlen. Und so gesehen, deine Frage beantwortend, es ist sehr wohl ein Unterschied, obwohl wir unter Wasser schnaufen mit dem Scuba-Gerät am Rücken. Sprich mit der Tauchflasche am Rücken.
Bevor ich zur Fotografie komme und zum Wein noch, den du eingangs angesprochen hast, 7000 Stunden, wenn ich mich richtig erinnere, hast du eingangs gesagt, ist allein jeder Tauchgang für dich eine Weiterbildung oder musst du für deine Geräte, für deine Fitness, für unbekannte Gewässer selber sowas wie Fortbildungen machen? Ich habe einmal im Fernsehen vor einem Jahr gesehen über Armeetaucher, irgendwie der Amerikaner. Das hat mich tief beeindruckt, was die alles so machen und wie die unterwegs sind. Könntest du von denen was lernen? Musst du dich weiterbilden oder ist es jeder Tauchgang ist gelebte Weiterbildung?
Zum einen ist es jeder Tauchgang gelebte Weiterbildung, aber jeder von uns, der irgendwo in dem Segment tätig ist, versucht immer wieder neue Ausbildungen zu machen oder je nach Qualität des eigenen Erlebten, wenn dir das wichtig ist, dann lernst du was Neues dazu. Ich habe zum Beispiel immer wieder dann auch Geschichten gemacht, dass ich neue Herausforderungen gesucht habe. Zum Beispiel Tauchen auf 6000 Metern. Dazu gab's keine Studien. Es gab dazu auch keine dieser ganzen Taucher-Equipment-Ausstatter als solches hatte Daten, auch nicht die Tauchcomputerhersteller, die Rechenmodelle hören alle bei 4000 oder 4600 Meter auf. Wir haben damals ein Projekt gehabt, das ging auch bis auf 6000 Meter rauf. Warum komme ich jetzt zur Ausbildung dazu? Um dieses Projekt umsetzen zu können, mussten wir mit Kreislaufgeräten tauchen. Ein Kreislaufgerät, das ist quasi ein Gerät, wo deine Atemluft über eine Kalkpatrone quasi gereinigt wird. Jetzt ganz simpel erklärt, um es verständlich zu machen. Ich erkläre jetzt nicht die technischen Vorgänge. Diesbezüglich braucht es natürlich eine eigene Ausbildung, weil das ganz ein anderes Tauchen ist als mit dem normalen Atemregler, wo ich mit normaler Pressluft, Atemluft, so wie wir es hier im Raum haben, atme und tauchen kann. Das heißt, solche Ausbildungen mache ich immer wieder. Bin zum Glück auch in der Lage, dass ich über meine oder mit der Unterwasserfotografie im Endeffekt auch vielen Menschen was mitgeben kann. Ich biete auch Workshops an, mache aber zeitgleich für mich selber fotografisch immer wieder eine Ausbildung. Ich habe selber Masterclass-Ausbildung gemacht beispielsweise und ähnliches mehr. Also habe mich
in dem Sinne... Ist die Fotografie unter Wasser ganz was anderes als jetzt hier auf der Erde?
Ist sie eigentlich ganz was anderes, aber es gelten auch dieselben fotografischen Regeln.
Und gibt's, mir geht gerade so im Gespräch, so diese Selfie-Geschichte mit Selfie-Spots und ganz, Influencer, gibt es eigentlich schon Tauch-Influencer und irgendwie fünf Punkte auf der Welt, wo man unbedingt ein Selfie machen muss, im Marianengraben auf 11.000 Meter Tiefe oder so?
Das wird das letzte Selfie gewesen sein, wenn du das machst. Nein, sowas gibt es, aber es gibt sehr wohl die Influencer, ja definitiv. Und da gibt es auch einige sehr, sehr renommierte, die nicht nur Influencer, sondern auch Filmmacher sind für ARD und ZDF und ähnliches mehr, also für große Medienunternehmen auch weltweit unterwegs sind, die gibt es definitiv. Es gibt mittlerweile 360-Grad-Kameras, die du so am Steckerl voraushältst. Okay. Ob das jetzt von DJI, unterschiedliche Produzenten, ob das GoPro, DJI oder Rolei oder ähnliches sind, die sowas herstellen, wo du dann die Möglichkeit hast, dich selbst quasi darzustellen. Aber selbst ich mit meiner C-Cam-Kamera die Möglichkeit sehe, wenn ich sie verkehrt halte und das Fischei drauf habe mit 180-Grad Blickwinkel, habe ich dann die Möglichkeit, mich drauf festzuhalten, gemeinsam mit meinem Model, mit meiner Nicola beispielsweise.
Da du jetzt so vielfältig bist und bevor wir noch zum Wein kommen, aber bei Tauchen, bei dem, was du da in diesen Jahren erlebt hast, gibt's denn zugespitzt 3, 4, 5 Erlebnisse, die dich besonders berührt haben, die dir besonders gefallen haben? Gibt's Hoppalas, dass du vielleicht schon mal ohne Flasche reingesprungen bist und dich gewundert hast ohne Wasser und Apnoe tauchen musstest plötzlich, oder hast besondere Highlights?
Also eines der wirklich ganz nahe gehenden Highlights war, kriege ich heute noch die Gänsehaut, war die erste Begegnung mit einem Buckelwalbaby. Und zwar war das auf den Silverbanks, es ist nördlich der Dominikanischen Republik, zwischen Dominikanischer Republik und Turks and Caicos, gibt es eine Untiefe im Wasser, wo sich im Jahr so 5000 Buckelwale treffen. Da kommen die Buckelwalmütter, um ihre Babys zur Welt zu bringen. Und wir durften dort mit den Buckelwalen schnorcheln. Und wenn du dann so ein Baby, das ist so 4 Meter groß, das hat so 4 Tonnen an Gewicht, die Schwanzflosse ist so groß wie ein Garagentor, das Baby dreht zunächst noch ganz scheu die Runden rund um die Mutter und dann kommt es immer näher zu dir, weil es irgendwie neugierig ist, genauso wie ein kleiner Hund oder genauso wie ein Katzerl, ein Junges, kommt immer näher zu dir und schaut sich immer näher diesen Zweibeiner mit Flossen an. Und das sind Momente, wenn du das hautnah, wenn du quasi auf einen Meter Entfernung, entschieden vom Tier, nicht von mir, entschieden vom Tier, weil das neugierig ist, das Tier, das dann als solches so hautnah wahrnimmst, da wird man relativ, nicht nur relativ, da wird man richtig demütig, so große Tiere so nahe erleben zu dürfen.
Mhm. Gibt's denn, ich muss ein bisschen auf Zeit schauen, glaube ich auch schon, gibt's denn Mythen oder einen besonderen Mythos übers Tauchen, mit dem du aufräumen willst? Jetzt, wo du die Möglichkeit hast, dass so viele Menschen in Oberösterreich zuhören, ist Tauchen gefährlich, ist Tauchen so wie Golfen nur was für gut situierte Menschen finanziell? Oder gibt es irgendeinen Mythos, der dich immer ärgert, den du gerne ausräumen willst? Das interessiert mich.
Der Mythos, der beim Tauchen immer mitgetragen wird von jemandem, der mit dem Tauchen wenig zu tun hat, ist immer die Geschichte, was sucht sie da unten, was macht sie da unten, was grabt sie da um und was passiert da unter Wasser?
Mhm. Okay.
Ich habe es ganz am Anfang gesagt, we leave nothing than bubbles. Wir hinterlassen nichts aus der Luftblase.
Begegnest
99,9% der Taucher, sage ich mal, oder 99,5% der Taucher hinterlassen nichts als Luftblasen. Es gibt sie wahrscheinlich. Es gibt sie so wie beim Autofahren, die halt schneller fahren wie erlaubt. Mhm. So gibt es das wahrscheinlich auch bei den Tauchern, dass die halt dann sowohl was suchen, aber 99,5% der Taucher suchen nichts, sondern wollen es nur entdecken, wollen es sehen, wollen es fotografieren. Und mit diesem Mythos, den Mythos möchte ich nicht aufräumen, sondern ich möchte bestätigen, dass es 99,5% der Taucher ist, die einfach das Erlebnis suchen, das Erlebnis als solches aufnehmen, vielleicht fotografieren, vielleicht filmen und dann den Raum, unter Anführungszeichen den Wasserraum wieder verlassen.
Danke, ja. Eingangs des Gespräches hast du von den Malediven gesprochen und dass du dort zum Tauchen begonnen hast. Das bringt mir aber jetzt doch noch zu der Frage oder dem Punkt, hast du im Lauf deiner Tauchkarriere jetzt, gibt es da sowas wie Vorbilder oder Menschen, die dich faszinieren? Ich habe als junger Mensch habe ich Klebebücher gehabt, wo ich Hans Haß, der war damals sehr bekannt, und da konnte man Fischerl einkleben und so. Gibt es so jemanden? Gibt es im Moment leuchtende, ikonische Taucher, Taucherinnen?
Definitiv, es gab damals in meiner Jugend Jacques-Yves Cousteau. Die Filme haben wir alle angeschaut von Cousteau. Okay. Definitiv. Das hat mich damals schon fasziniert, obwohl ich damals mit dem Tauchen überhaupt nichts am Hut gehabt habe. Ich habe in weiterer Folge dann natürlich auch, und das darf ich auch letztendlich meiner Tätigkeit damals beim Tourismus verdanken, ich habe den Hans Haas persönlich kennengelernt. Oh, wow. Wir konnten sogar miteinander ins Wasser gehen und ähnliches mehr. Also das war noch zu der Zeit, wo er noch ein bisschen was gesehen hat. Ich habe, wie gesagt, mit Professor Hans Haas, er hat auch das Buch von mir gekriegt. Ich habe von ihm ein Buch gekriegt und ich habe Buch, das Tauchen in Fließgewässern, ihm übergeben dürfen und ähnliches mehr. Es war eine sehr schöne und sehr, sehr tolle Begegnung mit einem wirklichen Tauchpionier. Und im Moment gibt es ein paar Leute, die ich als solches wirklich sehr, sehr schätze. Laurent Ballester ist zum Beispiel einer, das ist vielleicht der neue Nachfolger bei den Franzosen bezüglich der Taucherei oder der Unterwasserfotografie, aber auch der Forschung beziehungsweise der auch Filmerei. Laurent Ballester ist sicher einer, der Alex Dawson ist auch einer, der wahrscheinlich im Segment halt einfach bekannt ist, vielleicht jetzt hier im Raum noch nicht die
Taucherei
hat, aber es geht in die Richtung, die einfach tolle Menschen sind und tolle Dinge tun. Und
tolle Dinge tun und du hast eingangs gesagt, ein bisschen Spaß vermitteln. Jetzt fällt mir noch die Weinkomponente, der Weinaspekt. Bietest du Weinverkostungen auf 2000 Meter Tiefe an oder was hast du mit Wein zu tun?
Du musst immer aufpassen mit solchen Fragen. Ich hole da lange aus. Es gibt wirklich Geschichten dazu. Die Geschichte ist die, ich habe im Zuge meines Hobbys letztendlich auch den Sommelier gemacht und habe sogar Weinreisen mit dem Thema Tauchen verbunden. Das heißt, wir waren, ich habe es eingangs schon mal erzählt, auch im Traisental. 2 Tage Wein verkosten, 2 Tage vorher in der Ips Fluss tauchen. Ich betone das ganz bewusst. Wir waren vorher tauchen und waren nachher 2 Tage auf Weinreise. Aha. Die Kombination ist eine spezielle, das ist aber der Hauptaugenmerk bei meinen Weinreisen. Meine Weinreisen gehen auch wirklich an Weinfreunde. Ganz egal, ob die in die Toskana führen oder ins Piemont führen oder zum Deutschen Riesling beispielsweise oder in die vielen, vielen tollen Weinbauern.
Okay, also du bist Sommelier und bittest Weinreise.
Bin Sommelier und bitten Weinreise, ja. Und ich habe jetzt gestern sogar ein Telefonat gehabt, wo es eine adaptierte Tauchreise gibt, wo man mich gebeten hat drum, ob wir nicht 2 Tage in der Toskana zu Weingütern fahren können und das werden wir auch machen.
Aha,
im
super.
Juli jetzt.
Das bringt mich dahin noch in die Zukunft geblickt, wenn da in die Toskana. Gibt es denn Projekte, die jetzt anstehen im Jahre 2026, Vorhaben, vielleicht ein Tauchbuch veröffentlichen mit Tauchfotografie, eine ganz besondere Reise oder ein Projekt, das ich gar nicht erahnen kann, das dir auf der Seele liegt schon?
Es gibt in Bälde wieder das Kennentauchen in Oberitalien zu mehreren Terminen an unterschiedlichen Zeiträumen, von beginnend im Juni bis hinein in den Ende August hinein. Es gibt ein Tauchprojekt in Estland, also wo ich Wracktauchen anbiete, gemeinsam mit Kuscheln mit Kegelrobben, beziehungsweise auch Süßwassertauchen in Estland. Ein Herzensprojekt, man hat es auch am Pullover vorher gesehen, ist auch die Geschichte, ich gehe nach Kanada, nach Vancouver Island, um dort mit den Sockeis, mit den Rotlachsen zu tauchen, aber nicht nur. Und dann gibt es noch so gegen Ende des Jahres im Oktober ein Projekt, auf Mauritius tauchen mit Pottwalen.
Fantastisch, fantastisch. Aral, zum Abschluss die Frage, wenn du dich nicht unter Wasser bewegst, was ja ganz selten sein wird, woher holst du die Kraft fürs Tauchen, für all das, was du machst an Land? Hast du besondere Hobbys noch oder ist Tauchen, lastet dich so aus, dass du gar nicht mehr zum Spazieren kommst? Du lebst im Müllviertel, hast du gesagt, oder?
Das ist eine spannende Frage. Meine Lebensgefährtin Nicola sagt zu mir immer so quasi, es dauert meistens 7 Tage so in die Richtung, ich glaube, du musst wieder mal ins Wasser gehen, um quasi zu entspannen. Und es ist wirklich so, dass für mich das Tauchen unter Wasser auch, selbst wenn es Aufträge gibt, wo ich dann für Magazine recherchiere oder fotografiere, ist es für mich, das Tauchen ist für mich Entspannung pur. Aber, und jetzt bin ich beim Müllviertel, ich genieße es sehr wohl mittlerweile, ich genieße es wirklich, auch zu Hause zu sein. und einfach da zu entspannen. Und ob das jetzt spazieren gehen ist, ob das Vogelfotografie oder ähnliches bei mir zu Hause ist. Ich habe jetzt gerade Kiebitze fotografiert, beispielsweise am letzten Wochenende. Das hilft mir schon auch wieder, zu mir selbst zu kommen.
Super. Harald, danke für deinen Besuch. Ich bin jetzt gedanklich in einer ganz anderen Welt. Du hast es sehr anschaulich erzählt. Ich bedanke mich für deine Zeit.
Ich bedanke mich für die Einladung. Dankeschön.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.